SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Ja, okay, da kam in den letzten Jahren echt einiges zusammen. Corona, Kriege oder auch die wirtschaftlichen Sorgen von vielen. Wie können wir lernen, damit gut oder besser umzugehen? Das fragen wir Dr. Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut in Mainz. Sie leitet hier den Bereich Resilienz und Gesellschaft und beschäftigt sich ja quasi täglich mit der psychischen Widerstandskraft, also mit der Resilienz von uns Menschen. Ich habe sie gefragt, wie und ob wir diese Widerstandskraft lernen können, wollte aber erstmal wissen, wie sehr stecken wir denn in der Krise aktuell?
Im Moment ist es wirklich sehr, sehr viel, was auf uns eintrifft, weil wir wirklich schon durch diese Corona-Pandemie, was ja eine sehr lange Phase war, viele schwierige Situationen erleben mussten. Jetzt kommen diese ganzen Krisen, die gesellschaftlichen Debatten dazu. Insofern ist es wirklich eine schwierige und belastende Phase für viele Menschen.
Was setzt uns denn da so konkret zu?
Wir hatten eine lange Phase der Stabilität, wo wir immer so das Gefühl hatten, es geht aufwärts, es wird immer besser. Und jetzt merken wir eben, wir können nicht mehr genau vorhersagen, wo führt uns unser Weg hin, wie wird es mit den Krisen und Kriegen weitergehen. Dann kommen natürlich auch ganz viele neue Entwicklungen, zum Beispiel die künstliche Intelligenz dazu und macht unser gesamtes Leben tatsächlich unsicher und weniger vorhersehbar.
Es gibt ja viele Dinge, die uns gerade beschäftigen. Also zum Beispiel, kann ich mir meine Wohnung in einem Jahr noch leisten? Es gibt Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine. Das ist alles sehr diffus. Wie kann man für sich selbst feststellen, was einem da am meisten gerade auf der Seele liegt?
Also besonders wichtig ist natürlich, sich klarzumachen, wie geht es mir? Also wirklich mal innezuhalten, zu gucken, was sind vielleicht schwierige Situationen für mich? Sich das dann auch tatsächlich aufzuschreiben, was sind meine Ängste, aber was sind positive Dinge in meinem Leben? Und dann natürlich dann mit anderen Menschen auch darüber zu sprechen und tatsächlich auch mal die Ängste zu verbalisieren, sie auszusprechen und mit anderen Menschen dann gemeinsam nach Lösungen für solche Dinge zu gucken.
Genau, wie kommen wir da raus? Wie gehen wir am besten damit um? Stichwort Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Was sind denn Resilienzfaktoren?
Also wir teilen das immer ganz gern so in Grundhaltungen und Handlungsprinzipien ein. Also so Grundhaltungen, die sehr hilfreich in solchen Phasen sind, sind so ein realistischer Optimismus. Also jetzt nicht gleich das Schlimmste zu erwarten, sondern davon auszugehen, wenn ich mich bemühe, dann wird es auch sich zum Guten wenden. Dazu gehört auch die Selbstwirksamkeit. Also dass ich mir auch sage, ich habe auch Fähigkeiten und Kompetenzen und wenn ich die einsetze, dann kann ich auch Dinge verändern. Und die Handlungsprinzipien, das ist zum Beispiel, was ich schon genannt habe, soziale Unterstützung, also sich im privaten Bereich, aber auch wenn es mir nicht so gut geht und vielleicht eine psychische Erkrankung vorliegt, sich professionelle Unterstützung zu holen. Bei Resilienz, bei diesen Faktoren, denkt man immer sich so ein bisschen wie so ein Handwerkskoffer, wo man so verschiedene Sachen drin hat. Aber ganz wichtig ist eben auch ein bisschen flexibel auf die Dinge zu reagieren.
Viele wollen im Moment keine Nachrichten mehr hören oder sehen. Ist da Abschalten oder Wegdrücken eine gute Strategie?
Es geht darum, jetzt nicht erst total auszublenden, aber halt die Zeiten auch zu begrenzen. Also zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat die Forschung gezeigt, dass es sehr hilfreich ist, also so zweimal am Tag sich abzudaten. Aber was eben ganz klar sich gezeigt hat, was nicht gut ist, halt ständig Push-Nachrichten aufs Handy zu bekommen, ständig die neuesten Nachrichten anzugucken, sondern sich, wenn, dann wirklich auch Zeit zu nehmen, die Dinge anzugucken und möglichst das Ganze dann natürlich auch mit anderen zu diskutieren, um so auch ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen zu sehen und zu sehen, wie gehen vielleicht andere Menschen damit um und wie verarbeiten die solche Nachrichten.
Wie wichtig ist denn der Punkt, dass ich selbst aktiv werde und etwas tue?
Also das ist ganz wichtig, weil wir Menschen eben, wenn wir aktiv an die Dinge herangehen, dann haben wir auch mehr Selbstwirksamkeit, dann fühlen wir uns auch kompetenter. Deswegen sollte man auch immer versuchen, aktiv etwas zu tun. Sei es eben, dass ich mich mit den Themen auseinandersetze, sei es, dass ich aktiv werde und anderen Menschen auch helfe und nicht so sehr in diese Passivität zu geraten. Und eben immer zu sagen, dass Krisen jetzt nicht nur was Schlimmes ist, sondern dass Krisen eben auch, wie man immer so schön sagt, auch Chancen sind, wo wir es verändern können und an denen wir auch wachsen können.
Sagt Resilienzforscherin Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut in Mainz. Resilienz, das ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Die können wir lernen, aber wie ist das mit Kindern? Wie können Kinder Resilienz lernen? Das Deutsche Rote Kreuz will genau das den Kleinen beibringen und hat dafür ein Projekt am Start, das widerstandsfähig machen soll bei Katastrophen aller Art. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist das DRK mit großen, plüschigen Alpaka-Handpuppen unterwegs in den Grundschulen. Zum Alpaka gibt es auch ein Kinderbuch mit der Geschichte vom Alpaka. Aileen aus dem Ahrtal kennt sie gut.
Dass der mit seiner Mutter und seinem Vater und seinen Geschwistern in einer Hütte gelebt hat. Und dann haben die gespielt und dann ist der Himmel immer dunkler und dunkler geworden. Dann ist der Vulkan ausgebrochen. Ja, und dann sind die schnell weggegangen.
Das Alpaka heißt Indigo und ist eine große, plüschige Handpuppe. Ein Stofftierkumpel, sagt der Projektleiter, der Soziologe Faris Shahabi vom DRK in Mainz. Ein Kumpel, dem die Kinder alles erzählen können. Ein Freund, der unterwegs ist in Sachen Resilienz.
Resilienz kann man ausbauen und das ist halt der Grundgedanke hinter diesem Projekt, dass wir Krisen und Katastrophen nicht immer verhindern können, aber wir können die Resilienz von Kindern, von Menschen so stärken, dass sie Krisen und Katastrophen besser standhalten können.
Was der Plüschtierkumpel im Gepäck hat, sind wichtige Lektionen in Resilienz, der Fähigkeit, Krisen durchzustehen. Erwachsene können von einem Vortrag profitieren, bei Kindern sieht der Weg anders aus, sagt Shehabi.
Das Ganze erfolgt auf Augenhöhe, dass die Kinder sich mit Indigo austauschen können. Allerdings versuchen wir halt, dass Indigo auch Sachen vermittelt. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die zur Stärkung der Resilienz beitragen. Wir müssen halt unsere Gefühle kennenlernen, um sie verstehen zu können. Wenn ich was Doofes erlebt habe, wie kann ich meine Gefühle da regulieren?
Plüschkumpel Indigo, das Alpaka, hat Gefühle. Es kennt Nöte und Sorgen und ist manchmal ganz traurig. Das Alpaka hat ja immerhin auch viele schlimme Dinge erlebt. Es kennt aber auch ein paar Tricks. Wenn die Angst kommt, auf ein Bein stellen und dabei ein Lieblingslied singen zum Beispiel oder einen wilden Wächter mit Schnauber machen. Cool, sagen die Kinder.
Sehr cool, so richtig toll, weil er also seine Lieblingsfarbe blau ist und meine Lieblingsfarbe ist auch eigentlich blau.
Und dass Indigo, das Alpaka, was ganz Schlimmes erlebt hat und trotzdem lustig sein kann und Tricks kennt wie den Stampfegang gegen Kummer, das findet dieses Kind ziemlich beeindruckend, wie überhaupt alles, was dem Alpaka so passiert ist.
Diese Geschichte, die finde ich halt so auch ein bisschen inspirierend dazu, dass man an sich selbst halt auch glaubt.
An sich selbst glauben? In Zeiten wie diesen brauchen die Kinder diese Fähigkeit mehr denn je, sagt der Leiter des Kinderresilienzprojektes Faris Shahabi. Kinder seien verunsichert, wie lange nicht mehr.
Das hat schon mit der Pandemie angefangen, Ausgangssperren, außergewöhnliche Situationen für die Kinder. Und das haben wir halt in den eigenen Einrichtungen von uns als DRK beobachtet. Und das beobachten wir immer noch. Es gibt halt diverse Studien, die das zeigen, dass die Kinder mit den Folgen immer noch zu kämpfen haben. Und dazu kommt halt der Krieg in der Ukraine und die unsicheren Zeiten, die Folgen, die wir halt auch bei den Kindern wiedererkennen.
Anne Görler hat uns das Alpaka-Projekt vom DRK vorgestellt. Dabei lernen Kids, wie sie zum Beispiel besser mit Katastrophen umgehen können. Die Hoffnungen in die katholische Kirche sind in diesen Zeiten groß, denn alle fragen sich, wird die katholische Kirche sich durch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs wandeln und alte Strukturen endlich ablegen? So wie es aussieht, wohl eher nicht. Die deutschen katholischen Bischöfe trafen sich diese Woche zu ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg und zeitgleich gab es nämlich eine klare Ansage aus Rom. Der Papst hat das Reformprojekt Synodaler Weg erst einmal gestoppt. Frage an meinen Kollegen Ulrich Pick. Was ist da genau passiert?
Ich mache mal zuerst eine Rückblende. 2018 kam die sogenannte MHG-Studie heraus. Das ist die erste große Erhebung innerhalb der katholischen Kirche zu Missbrauchsfällen. 3600 wurden damals aufgelistet und dann erhallte der Ruf, der da hieß, so kann es nicht weitergehen, diese Kirche braucht strukturelle Änderungen. Daraufhin haben hier in Deutschland Bischöfe und Laien in der katholischen Kirche den sogenannten Synodalen Weg ins Leben gerufen, einen Reformprogramm, eine große Diskussionsrunde, 5 Treffen in Frankfurt, wo viel diskutiert wurde und die Forderungen vor allen Dingen auch nach mehr Beteiligung von Laien laut wurden. Das Ganze kam in Rom mit großer Skepsis an. Die Laien in Deutschland haben gesagt, wir können uns zusammenschließen, wir können das erklären. Rom hat nicht darauf reagiert. Daraufhin hat man hier in Deutschland diese 5 Treffen fortgesetzt und hinterher die Frage gestellt, wie geht's jetzt weiter? Und Ziel, so hieß es, solle ein synodaler Rat sein, also nicht dieses große Treffen in Frankfurt mit über 200 Personen, sondern ein kleinerer Kreis aus Bischöfen, Priestern und Laien, die allerdings diese Reformthemen weiter verfolgen. Und da wandte sich dann Rom dagegen. Und dann hat man in Deutschland wieder gesagt, naja gut, dann machen wir einen Zwischenschritt, einen sogenannten synodalen Ausschuss. Und der hat bisher einmal getagt, nämlich im November letzten Jahres in Essen. Und da hieß es dann, wir arbeiten eine Satzung aus. Und diese Satzung sollte jetzt in Augsburg verabschiedet werden von der Bischofskonferenz. Und da kam die Post aus Rom, die sagte, nein, keine Abstimmung.
Dieser synodale Weg hat ja viele Hoffnungen auch geweckt, bekam großen Zuspruch. Was kritisiert der Vatikan denn, dass dieses Reformprojekt fortgeführt wird?
Ja, Rom ist gegen die Überführung des synodalen Weges in einen synodalen Rat oder Ausschuss, weil dieser nach Ansicht des Vatikans gegen die sogenannte sakramentale Amtsstruktur der katholischen Kirche ist. Denn damit würden Priester und Laien gemeinsam Entscheidungen treffen und das sieht das Kirchenrecht nicht vor. Rom sagt, hier wird die Rolle der Bischöfe untergraben. Man will eher eine Dominanz des Klerus, nämlich von Bischöfen und Priestern. Und Rom berührt sogar das Ganze mit dem Wort Schisma. Schisma heißt Teilung oder Spaltung. Das heißt, hier wird das Schreckensbild gezeichnet, dass diese katholische Kirche in Deutschland sich abspalten könnte von Rom. Rom will eine Besprechung des ganzen Themas mit den deutschen Bischöfen jetzt ins Leben rufen.
Wie kam das Ganze an? Also wie haben die Bischöfe reagiert?
Erstmal hat man betont, dass der synodale Ausschuss nicht die Position der Bischöfe schwächt, sondern auch stärken könnte. Allerdings die Abstimmung wurde von der Tagesordnung in Augsburg genommen. Aber das heißt nicht, dass man von dem Reformweg insgesamt ablassen will, denn viel zu viele Bischöfe unterstützen ihn. Bischof Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz war ziemlich verärgert. Er sagte dann, wir könnten schon viel weiter sein, die Gespräche könnten schon längst geführt sein, also die Gespräche, die Rom jetzt anbietet, denn man habe schon mehrfach versucht, Termine zu bekommen, aber Rom habe einfach da nicht reagiert. Manchmal dauert es über ein halbes Jahr, bis Termine festgelegt würden. So gesehen sieht er den Fehler bei den Römern und von Spaltung oder Schisma will er ganz und gar nichts wissen. Allerdings hat das Ganze natürlich auch noch eine andere Seite, denn die Laien in Deutschland, die ja auch in diesem synodalen Ausschuss sind, die haben die Satzung schon verabschiedet und die machen natürlich Dampf und die wollen natürlich, dass die Bischöfe weiter auf dem Reformweg gehen, obgleich, das muss man auch dazu sagen, 4 Bischöfe schon ausgestiegen sind.
Also da ist ordentlich Musik drin. Kann man schon irgendwie abschätzen, wie das jetzt weitergeht?
Nee, das ist schwer zu sagen. Jetzt sollten erstmal Gespräche zwischen Rom und der Bischofskonferenz stattfinden, um diese Probleme alle zu klären. Es gibt aber noch keinen Termin. Allerdings gibt es schon einen Termin für den nächsten synodalen Ausschuss, nämlich im Juni. Ob der überhaupt stattfinden kann, das ist offen. Und wenn das alles nicht klappt und Rom starr bleibt, dann dürften es die Bischöfe schwer haben. Die sind nämlich dann zerrissen zwischen der Loyalität zum Papst auf der einen Seite und dem Wunsch der vielen, vielen katholischen Laien in Deutschland nach Reformen. Das ist keine einfache Situation.
Ulrich Pick war das zum aktuellen Stand in Sachen Reformprojekt Synodaler Weg in der katholischen Kirche in Deutschland. Rom hat dem Ganzen erstmal einen Dämpfer verpasst. Wie es weitergeht, wir bleiben an der Sache dran. 14 Jahre läuft jetzt schon die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Noch immer haben die Opfer Probleme, zu ihrem Recht zu kommen. Beispiel Bistum Trier, da hat das Bistum abgelehnt, sich mit Betroffenen außergerichtlich zu einigen. Deshalb wollen Missbrauchsopfer jetzt gegen die Kirche klagen. Problem, die Klagen sind teuer. Deshalb hat der Verein Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier einen Hilfsfonds gegründet.
Der Trierer Tenor Thomas Kiesling hat seine Klage gegen das Kloster St. Matthias in Trier schon vorbereitet. Vorher möchte er dem Kloster noch einmal einen Vergleich anbieten. Als er 10 Jahre alt war, in den 1970er Jahren, sang er im Kinderchor der Abtei.
Ich bin tatsächlich Vergewaltigungsopfer von einem Priester, Mitglied hier im Kloster St. Matthias in Trier.
Der inzwischen verstorbene Täter sorgte dafür, dass die von ihm missbrauchten Kinder in ihrem Leid allein blieben, sagt Thomas Kiesling.
Der Priester, der hier in der ganzen Stadt bekannt war als Jumbo, weil es ein großer 2 Meter Hühne war. Der hatte allein über die Körperlichkeit schon so einen Einfluss auf einen. Dann hat er einen Charme gehabt, um sich in den Familien einzuschleichen. Der war also ständig in meiner Familie, um zu kontrollieren, dass ich nichts preisgebe oder was erzähle. Es war also eine ständige Unterdrückung da.
Thomas Kiesling hatte als Erwachsener den Mut, seinen Fall öffentlich zu machen. 15.000 Euro als Anerkennung des Leids wurden ihm schließlich ausgezahlt. In einem vergleichbaren Fall hat das Landgericht Köln im vergangenen Jahr das Erzbistum Köln dazu verurteilt, 300.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Bei der Klage gegen das Kloster geht es nicht allein um ein angemessenes Schmerzensgeld, betont Thomas Kiesling. Er will lückenlose Aufklärung. Wie andere Betroffene musste er hart darum kämpfen, die Personalakte seines Peinigers einsehen zu dürfen.
Ich hatte das Glück, eine noch nicht komplett geschwärzte Akte in Händen zu halten. Und darin war zu lesen, dass der Abt Bescheid wusste über das, was hier geschehen ist. Es geht um das Recht der Anerkennung, dass ich hier in diesem Hause vergewaltigt wurde. Es geht um die Aufklärung und die Bereitschaft des Bistums und des Klosters, die Verantwortung zu übernehmen.
In dem Kloster wurden noch weitere Kinder vergewaltigt, hat er von der unabhängigen Aufarbeitungskommission Trier erfahren. Einige schweigen aus Angst bis heute. Der Verein Misbit will ihnen Mut machen, sie auch finanziell bei Klagen vor Gericht unterstützen. Jutta Lehnert vom Verein Misbit.
Es geht um Heilung. Also es heilt die Opfer immer, wenn rechtsstaatlich und nicht unter kirchlicher Kontrolle, wo es ja nie klappt, sondern wenn rechtsstaatlich festgestellt wird und gesagt wird, hier lag die Schuld, hier ist die Verantwortung. Das hat eine entlastende Funktion für Betroffene und macht sofort den Atem frei. Denn vielen Tätern ist es ja auch gelungen, das muss man ja auch sagen, so ein Gefühl der Mitschuld mitzuerzeugen. Das gehört ja zur Täterstrategie. Und einmal in einem rechtsstaatlichen, sauberen, ordentlichen Verfahren zu hören, der Erwachsene hat sich an dir, unschuldigem Kind, vergriffen und von dir ging gar nichts aus. Diese Schritte müssen jetzt endlich gegangen werden.
Der Verein Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier hat einen Hilfsfonds gegründet. Er unterstützt die Opfer bei Klagen gegen die Kirche. Nicole Mertes hat für uns berichtet. Fast auf den Tag genau 2 Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Damals startete die jüdische Community in Deutschland eine einzigartige Hilfsaktion. Sie betreut und integriert seitdem Kriegsflüchtlinge, bis heute rund 30.000. Und das, obwohl die jüdische Religionsgemeinschaft sehr klein ist, mit rund gerade mal 200.000 Menschen. Hintergrund für diese Hilfe: die meisten Juden in Deutschland sind selbst in den letzten 20, 30 Jahren aus den ehemaligen Sowjetrepubliken eingewandert. Jens Rosbach über die jüdische Willkommenskultur.
Der Koblenzer Arzt Benjamin Ben Isri hat gleich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Tür seines Hauses für ukrainische Geflüchtete geöffnet. Der 48-jährige Jude betont, die Tora, der erste Teil der hebräischen Bibel, mahne, die große Leidenszeit der Israeliten nicht zu vergessen, damals in der ägyptischen Sklaverei.
In der Tora erinnert Gott das jüdische Volk daran, dass es selbst Fremder war in Ägypten und dass das jüdische Volk selbst häufig unterdrückt war und fliehen musste, sodass das heute für uns auch ein praktisches Gebot darstellt.
Ben Isri, verheiratet und 2 Kinder, fiel es leicht, das Gebot der Nächstenliebe zu erfüllen. Denn die Flüchtlinge, die an seiner Tür klingelten, waren ebenfalls Juden. So habe er mit ihnen gemeinsam Schabbat feiern können, das Freitagabendmahl.
Am Schabbateingang gibt es traditionelle Melodien, die am Schabbattisch gesungen werden, bevor man die Heiligung des Tages, den Kiddusch, spricht, die natürlich dann bekannt waren.
Shalom Aleichem. Alina Sarah Maisurashvili, 46, und ihr Mann Levan, 43, sind in einer tagelangen Odyssee mit 2 Kindern aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, bis sie, vermittelt von der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz, bei der Familie Ben Isri landeten.
Für uns war es wichtig, dass es eine jüdische Familie ist.
Wir haben uns wie zu Hause gefühlt.
Awadislav Awadjew ist Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Koblenz sowie des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Er erklärt, die meisten seiner rund 800 Gemeindemitglieder seien selbst Flüchtlinge, und zwar sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge, die seit den 1990er Jahren nach Deutschland eingewandert sind und Russisch sprechen. Dies erleichtere die Integration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge.
Das ist so wie ein Schmelztiegel, so etwa. Da sind Menschen, die hier kommen und vereinen sich.
So fuhren die Koblenzer Gemeindemitglieder Tag und Nacht zum Bahnhof, um Geflüchtete abzuholen. Sie suchten freie Wohnungen und übersetzten bei Behördengängen auf Deutsch. Allerdings, seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel im vergangenen Herbst, sorgen sich nun viele ukrainische wie auch deutsche Gemeindemitglieder um Angehörige, die in Israel leben. Aber auch die palästinensischen Opfer des Gaza-Krieges lassen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nicht kalt. Die getöteten Zivilisten werden bedauert, auch wenn der israelische Militäreinsatz gegen die Hamas im Großen und Ganzen als notwendig betrachtet wird. Trotz zahlreicher weltpolitischer Schatten gilt, 2 Jahre nach Beginn der russischen Invasion, die Integration der ukrainischen Flüchtlinge in die jüdischen Gemeinden hierzulande als Erfolgsgeschichte.
Jugendgruppen, Freizeiten, Kindergottesdienste. Es gibt ja viele Angebote, bei denen sich Kinder und Jugendliche in der Kirche beteiligen können und mitmachen können. Fakt ist aber, die Zahlen, die sinken. Das zeigt eine aktuelle Studie. Auf die schauen wir gleich auch. Vorher haben wir uns aber erstmal auf der Straße umgehört. Was wünschen sich junge Menschen denn von der Kirche?
Ich finde, dass die Kirche heutzutage nicht mehr irgendwie so mit dem Geist der Zeit mitgeht. Also es ist sehr konservativ und es entspricht halt einfach vielen Jugendlichen einfach nicht mehr.
Dass die Kirchen sich nicht komplett aus dem Rechtssystem rausziehen, was Aufklärung und so angeht und da ein bisschen mehr mit den Behörden zusammengearbeitet wird.
Ich bin vor kurzem ausgetreten, weil ich tatsächlich Geld, was ich in Kirchensteuer ausgeben würde, lieber direkt in soziale Projekte stecke.
Ich war früher in der Jugendarbeit tätig in der Kirche und es hat mir sehr geholfen und es war auch sehr schön. Deswegen habe ich das Gefühl, dass junge Leute in der Kirche auch was Positives dazu beitragen können, aber wenn die Älteren zu viel Einfluss haben mit den konservativen Ansichten, ist es ein bisschen schwierig.
Auch ein bisschen transparenterer Umgang mit ihren eigenen Problemen wäre vielleicht ganz gut und vielleicht auch sich so ein bisschen näher an die heutige Zeit anzunähern.
Die Kirche soll ihre Straftaten anerkennen und dazu stehen und gleichgeschlechtliche Paare sollten auch in der Kirche heiraten dürfen.
Eine Richtlinie so ein bisschen, also einen roten Faden fürs Leben.
Dass sie offener werden.
Nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Also von der Kirche, da habe ich allen Glauben verloren.
Jugend zählt, so heißt eine aktuelle Studie über die evangelische Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg, wurde diese Woche vorgestellt. Ein Ergebnis, immer weniger Jugendliche sind Mitglied einer der großen Kirchen. In den letzten 9 Jahren, da ist die Zahl um 1/4 gesunken. Trotzdem, die Macher der Studie, die schauen mit Hoffnung in die Zukunft, auch weil es Beispiele wie sie hier gibt.
Julia ist 22 Jahre alt. Früher als Kind sei sie eigentlich nur an Weihnachten in die Kirche gegangen.
Aber ich hatte wenig bis gar keine Kontaktpunkte vor meiner Konfirmation mit Kirche. Das, was ich da mitgemacht habe an Freizeiten in meiner Konfizeit, die Sachen, die haben mich begeistert, bei Kirche dabei zu bleiben.
Wolfgang Ilk, Leiter der Studie Jugend zählt, stellt fest:
Die Kirche erreicht keine Generation so gut wie die jungen Menschen. Das zentrale Feld hier ist natürlich, wenn man über die Reichweite spricht, die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Nach wie vor sind es 80% der evangelischen 13- und 14-Jährigen, die sich konfirmieren lassen.
Das Bild einer ergrauten Kirche, die nur noch Seniorinnen und Senioren anziehe, müsse korrigiert werden, sagt der Professor für Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Ein Beispiel sei der Kindergottesdienst.
Im Grundschulalter haben wir eine Quote von über 10% der evangelischen Kinder, die beim Kindergottesdienst teilnehmen.
Zum Vergleich, bei den Erwachsenen seien es gerade mal 2% der Kirchenmitglieder, die es sonntags in den Gottesdienst ziehe. Doch es sieht nicht alles rosarot aus in der kirchlichen Jugendarbeit.
Ich glaube, so der Großteil der Veränderung, die wir wahrnehmen, ist zum einen das Bild der Kirche in der Gesellschaft. Ich glaube, das war früher verlässlicher. Man hat sich eher dazugehörig gefühlt,
sagt René Böckle von der Leitung der Evangelischen Jugend Stuttgart.
Man schaut heute viel genauer drauf, möchte ich eben mich zur Kirche zählen oder lebe ich meinen Glauben in einer anderen Praxis.
Darauf haben sich auch die Angebote der kirchlichen Jugendarbeit einstellen müssen.
Heute finden wir das eher nur noch selten, so diese Hochverbundenen. Heute ist es eher wirklich so, ich engagiere mich projekthaft für eine gewisse Zeit. Und dann suche ich mir aber auch meine nächsten Projekte und ziehe weiter.
Dennoch, die Daten, die die Studie Jugend zählt präsentiert, sind beeindruckend. Rund 160.000 junge Menschen nehmen wöchentlich an Angeboten der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg teil. Dazu kommen 280.000 Teilnahmen an Angeboten wie Freizeiten, Waldheimen oder Bildungsseminaren. Und rund 35.000 junge Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Kirche. Immer mehr sind dabei auch im Bereich Social Media aktiv.
Social Media ist Lebenswelt von jungen Menschen. Wir reden ja immer noch von der digitalen Welt und von der realen Welt. Das finde ich eine gefährliche Trennung, denn für junge Menschen ist es eine Welt. Und von dem her sollten auch wir davon wegkommen, das zu trennen. Es muss einfach Alltagsrealität sein, dass wir uns auf Social Media bewegen.
Das sieht auch Wolfgang Ilk so. Zugleich betont er:
Also das Lagerfeuer ist immer noch ein guter Ort für Jugendarbeit.
Wie prägend die evangelische Jugendarbeit sein kann, zeigt sich an der 22-jährigen Julia. Sie hatte ja über die Konfirmandinnenarbeit zur Kirche gefunden, hat dann einen Bundesfreiwilligendienst im evangelischen Jugendwerk gemacht und wird demnächst als Diakonin eingesegnet.
Die Landeskirchen Baden und Württemberg haben mitsamt ihrer Diakonie diese Woche ihre Statistik zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Michael Hollenbach hat berichtet.